Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 9. April 2020, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Ostermarsch in Mülheim fällt aus. Philipp vom Netzwerk Solidarisches Großgesundheitswesen, die Krise war schon vorher da. Fessenheim Block 2 läuft wieder, Abschaltfeier läuft nicht. Doch zunächst zu den Nachrichten. Suche nach Impfstoff gegen Coronavirus läuft. Seit Januar forscht das Unternehmen CureVac an einem Impfstoff gegen Corona. Im Frühsommer soll eine klinische Studie beginnen. Laut einem Sprecher am Donnerstag ist das Unternehmen damit voll im Plan mit dem Impfprojekt. Im Juni, spätestens im Juli, sollen Versuche starten. Ein paar Wochen später sollen erste Ergebnisse bekannt gegeben werden. Bei positiven Resultaten soll die Studie dann von 100 auf einige tausend Versuchsteilnehmer erweitert werden. Bahnstrecke Basel-Freiburg wieder frei. Am vergangenen Donnerstag fiel eine 100 Tonnen schwere Betonplatte von einer Brücke auf die Gleise. Ein Lokführer kam ums Leben. Drei der im Passagierwaggon mitfahrenden Lastwagenfahrer wurden verletzt. Die Rheintalbahn wird zwischen Karlsruhe und Basel von 2 auf 4 Gleise ausgebaut. Die Brücke, von der sich das Beton zerlöste, sollte am vergangenen Wochenende abgerissen werden. Fischdiebe schlugen in Horben am Neckar zu. 500 schlachtreife Forellen im Wert von 1500 Euro holten Unbekannte aus einem Fischweiher bei Horben, Kreis Freudenstadt. Die Tat erfolgte vermutlich zwischen Sonntag und Dienstag. Einige Angelvereine bieten im Augenblick keine Fische an, wegen der Corona-Krise. Frösche und Kröten im Liebesrausch. Alle Jahre wieder im Frühling droht wanderfreudigen Fröschen und Kröten der Verkehrstod. Schutzzäune sind übrigens lebenswichtige Hilfen. Die flachen Folienzäune stehen dieser Tage wieder an einigen Straßen. Igel queren die Straßen und sind seit langem aus dem Winterschlaf aktiv erwacht. Die Schwalben sind zurück. Die Störche dürften bald Junge füttern. Der Nabu mahnt an Feldhasen und Co. zu denken. Monokost tut auch den Feldbewohnern nicht gut. Auch die Verwandten des Osterhasen mögen Abwechslung im Speiseplan mit Kräuterwiesen. Nun ist es Frühling, nun ist eigentlich eine schöne Zeit.
Ostermarsch, und hier im Markgräfeler Land heißt es natürlich Ostermarsch Mülheim. Da wäre jetzt der 23. Ostermarsch fertig. Ich bin verbunden mit Ulrich Rodewald. Erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Tag, grüße Konrad.
Dass er abgesagt werden muss, ist ja eigentlich irgendwie klar. Was wären denn für Themen angestanden? Was hättet ihr denn gemacht?
Unter den gegebenen Umständen ist uns nichts anderes nachgeblieben, als den 23. Ostermarsch mit großem Bedauern, aber eben abzusagen. Es gab zunächst mal eine Verordnung in Mülheim, die vorsah, Versammlung bis zu 50 Personen seien noch erlaubt. Das ist ja abgelöst worden durch die Allgemeinverfügung des Landes Baden-Württemberg, sodass sich nur noch 2 Personen treffen dürfen. Unter diesen Umständen war es natürlich nicht möglich, einen Ostermarsch durchzuführen. Und wir legen natürlich Wert darauf, dass es einen wirklichen Ostermarsch gibt mit wirklichen Menschen, die sich wirklich treffen und sich wirklich austauschen und nicht virtuell. Mit der Corona-Krise einher geht eine Krise der Grundrechte aus unserer Sicht, die massiv eingeschränkt sind, immer unter der Maßgabe, dass Gesundheitsschutz vor Freiheitsrechten rangiert. Ob und inwieweit sich das als tatsächlich darstellt, wird die kommende Zeit zeigen. Auch dies ist heute noch zu früh, etwas zu sagen, Grundsätzliches zu sagen. Wir werden sehen, wie es auch verfassungsrechtlich dann, welche Klärungen dort herbeigeführt werden. Aber unter diesen Umständen ist es uns nicht möglich, einen Ostermarsch durchzuführen. Wir haben dazu aufgerufen, alle diejenigen, denen der Frieden am Herzen liegt, in ihrem persönlichen Umfeld mit Transparenten und Plakaten aufmerksam zu machen auf die Forderungen, die wir am Ostermarsch stellen und auch in diesem Jahr hätten stellen wollen. Und diese Forderungen sind ja nach wie vor aktuell. Wir haben in unserem Aufruf schon vor einem Monat dazu geschrieben, dass das Geld, was für Kriege ausgegeben wird, für den Frieden fehlt. Das ist ja hinreichlich allgemein. Jetzt in dieser Krise wird es nur allzu deutlich, was es tatsächlich bedeutet. Und wir haben darauf hingewiesen, dass zwar der Militärhaushalt im letzten Jahr um 6 Milliarden Euro gestiegen ist, dafür aber der Gesundheitsetat um 4,5% abgesenkt wurde. Und dies in dieser Situation, oder es wird deutlich in dieser Situation, was dieses bedeutet. Das bedeutet ja viel mehr als bloße Zahlen. Das bedeutet, dass eben im Gesundheitswesen Kapazitäten fehlen, die man dringend in dieser Krise bräuchte.
Mal ein paar andere Fragen. Ganz einfach, ihr beobachtet natürlich auch die deutsch-französische Brigade. Und in unserer Kaserne sind ja immer ziemlich viele Männer zusammen und zum Teil auch Frauen. Haben die auch irgendwelche Maßnahmen ergriffen, dass eben das Militär einsatzfähig bzw. eben nicht krank wird?
Bin ich ehrlicherweise überfragt. Ich habe eine Überschrift in der Badischen Zeitung vor Augen, die heißt, die Brigade arbeitet im Krisenmodus, im Corona-Modus, im Corona-Krisenmodus, was immer das bedeuten mag. Inwieweit sich dort die Leute schützen und welchen Umgang sie miteinander haben, kann ich nichts zu sagen. Wozu ich aber was sagen kann, dass ja auch vom Ministerpräsidenten Kretschmann dieses Bundeslandes wohl angedacht worden ist, einen Teil der Brigade möglicherweise im Lande einzusetzen und durchaus mit hoheitlichen Aufgaben zu betrauen. Auch dies ist ja wichtig im Auge zu behalten, was unter der großen Überschrift wir alle gemeinsam im Kampf gegen Corona unter der Hand an Möglichkeiten geschaffen werden, repressive Maßnahmen zu ergreifen. Und in welcher Geschwindigkeit diese repressiven Maßnahmen ergriffen werden, das erfüllt uns schon mit Sorge.
Jetzt habt ihr vor, das heißt, habt dazu aufgerufen, dass man Plakate macht. Gerade jetzt hat man Zeit dazu, Plakate zu machen. Was werden das für Plakate sein? Beziehungsweise habt ihr da schon Rückmeldungen, dass Leute gesagt haben, wir machen bei Plakataktionen mit?
Ja, haben wir durchaus. Also einmal ist es ja simpel, also gerade Menschen, die in der Friedensbewegung aktiv sind, haben ja bei sich einen bestimmten Fundus, zum Beispiel eben die Peace-Fahnen herauszuhängen. Dann habe ich zugesandt bekommen Bilder von jemandem, der aus unseren Ostermarsch-Plakaten etwas für seine Fenster gebastelt hat. All dies sind ja Möglichkeiten, um auch in dieser Zeit darauf aufmerksam zu machen, dass es wichtig ist, sich einzusetzen für den Frieden, für eine Politik, die nicht darauf zielt, Kriege zu führen, dass es darauf ankommt, sich für Menschlichkeit statt für Barbarei einzusetzen. In diesem Zusammenhang ist es ja mehr als traurig, wenn man die Information aus dem Bundesinnenministerium betrachtet, wo Hilfeorganisationen aufgefordert werden, zur Rettung der Schiffsbrüchigen im Mittelmeer keine Schiffe mehr auszusenden, weil man nicht so genau weiß, wie Corona behaftet sie sind. All dieses sind ja Situationen in dieser Krise, die hier kaum noch Raum in der Berichterstattung finden.
Das war Ulrich Rodewald hier, Friedensrat Markgräfler Land. Ich danke mal für das Gespräch.
Ja, und jetzt bin ich verbunden mit Philipp vom Netzwerk Solidarisches Gesundheitswesen hier aus Freiburg. Moin Philipp.
Morgen.
Ihr habt am Montag eine Pressemitteilung rausgehauen, in der ihr fordert, dass die Arbeitsbedingungen und die Belastung in der Uniklinik in Freiburg verbessert wird. Und zwar habt ihr zu einer Aktionsform aufgerufen, ihr habt Transparente aufgehangen. Ja, wie ist denn das abgelaufen? Was hat denn da genau stattgefunden und warum vor allem macht euch das dafür stark?
Ja, erstmal eine
sich gleich mal korrigieren. Es geht nicht nur am Uniklinikum uns um diese Forderungen, sondern uns geht generell darum, dass sich die Verhältnisse für Patientinnen und Personal in den Krankenhäusern verbessern. Genau. Wir sind nachts losgegangen und haben Transparente an diversen Krankenhäusern aufgehangen in Freiburg und da Forderungen draufgeschrieben, die generell an den Staat, aber auch an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu verstehen sind. Da ist eigentlich primär zu nennen, dass wir Konsequenzen aus dieser jetzigen Krise fordern. Und zwar müssen wir alle in den letzten Jahren feststellen, dass das Krankenhauspersonal regelrecht verheizt wird, während private Krankenhauskonzerne damit große Gewinne erwirtschaftet haben. Und die Konsequenz wäre also anzuerkennen, dass der Normalzustand schon ein Notstand war, und zwar ein Pflegenotstand. Und zentrale Forderung wäre dann deshalb, dass die Gesundheitsversorgung Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge ist. Und zwar genauso wie die Produktion von Pharmazie und Medizintechnik, weil einfach Engpässe in diesen Bereichen, wie wir jetzt gerade sehen, einfach fatale Folgen haben können. Und neben diesen etwas langfristiger angesetzten Forderungen geht es natürlich jetzt darum, akut die Situation von den Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, so gut wie möglich zu gestalten. Also eine sehr genaue Einhaltung von Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, ein Einhalten der Personaluntergrenzen, also wie viele Leute mindestens auf einer Station sein müssen. Darüber wird diskutiert, ob sowas ausgesetzt wird, aber das ist mehr als essentiell, dass sowas erhalten wird in solchen extremen Belastungssituationen für das Krankenhauspersonal.
Ja, gut.
Und wir sollten auch, wenn es uns darum geht, Menschen, die im Krankenhaus zu arbeiten, zu würdigen, dann gilt es auch zu würdigen, was für eine Gefahr sie sich gerade aussetzen und ihren Familien. Und deswegen denken wir, dass auch ein finanzieller Risikozuschlag eigentlich das Mindeste ist, was gerade von so Krankenhauspersonal gefordert werden kann.
Aber die Problemlage ist jetzt irgendwie nicht neu. Also es gab ja schon davor die Forderung danach, Krankenhauspersonal zu entlasten und auch die Hygienestandards wurden da ja schon permanent unterlaufen. Also nur an der Corona-Krise oder an der Pandemiebelastung kann es jetzt nicht nur liegen.
Ja, genau, da hast du vollkommen recht. Die Corona-Krise führt jetzt eher eigentlich dazu, dass sich diese Verhältnisse, die vorher schon sich so angebahnt haben, richtig verdichten. Jetzt kommen diese ganzen Probleme, die vorher, ich sag mal, unter dem Radar der meisten Menschen geblieben sind, weil ja dieser Umbau Krankenhaus zu Fabrik durch die Politik relativ elegant gestaltet wurde, kam es einfach nicht raus. Also klar, man hat immer wieder gehört, das Krankenhauspersonal ist überlastet, aber so Konsequenzen für die Allgemeinbevölkerung gab es ja nicht wirklich. Und erst jetzt, wo die wirklich offen zutage treten, denken wir, ist es Zeit, auch für eine breite Öffentlichkeit, da mal genau hinzuschauen, was da eigentlich mit unserem Kranken- und Gesundheitssystem in den letzten Jahren angestellt wurde.
Okay, jetzt sprichst du von der breiten Öffentlichkeit, aber die Pandemie hat ja noch weitere Auswirkungen. Also man spricht von Social Distancing und es gibt so eine halbweiche Ausgangssperre in Freiburg. Wie kriegt ihr das denn hin, als Netzwerk irgendwie eine Öffentlichkeit herzustellen? Ist das nicht irgendwie, also seht ihr euch da nicht auch ein Stück weit rausgefordert? Kann man das alles einfach ins Netz verlagern oder wie geht ihr damit um?
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, über den wir uns ordentlich Gedanken gemacht haben und die Köpfe zerbrochen haben. Selbstverständlich haben wir jetzt viel aufs Internet gesetzt. Wir haben unsere Instagram-Page und unsere Facebook-Page etwas modernisiert, um jetzt hier mal Eigenwerbung zu machen. Und auch unsere Website soll-guest.de für solidarisches Gesundheitswesen, ist jetzt eigentlich unser Hauptmedium, mit dem wir arbeiten. Früher haben wir auch mehr auf öffentliche Aktionen gesetzt, auch als Menschen vor Ort zu sein. Das ist jetzt leider gerade nicht so möglich. Und deswegen haben wir gedacht, transparente Aufhängen wäre eine gute Idee, da die, von denen keine Infektionsgefahr ausgeht und die auch unsere Message ja, verbreiten können.
Okay, jetzt steht in der Pressemitteilung zum Beispiel drin, das Netzwerk Solidarisches Gesundheitswesen ist ein Zusammenschluss aus Freiburgerinnen verschiedener Gesundheitsberufe, Gewerkschafterinnen, Studierenden und politischen Aktivistinnen. Mhm. Du gehörst, würde ich sagen, zu den Studierenden. Es gab einen Aufruf vor ein paar Tagen an die Medizinstudierenden, im Krankenhaus auszuhelfen.
Mhm.
Weißt du darüber mehr, wie das gerade läuft?
Ja, also es gibt ja mehrere Stellen, die jetzt, ich sag mal, eine verteilende Funktion eingenommen haben, was jetzt noch offene Hilfskräfte angeht. Also Menschen, die schon mal in der Pflege gearbeitet haben oder Studierende wie mich. Und ich habe mich ja auch angemeldet, zum Beispiel über die Fachschaft. Gibt es dann da ja so Portale, wo dann immer wieder reingepostet wird, okay, hier das Gesundheitsamt oder das und das Pflegeheim braucht jetzt Unterstützung. Wer hat da Lust und wer möchte das machen? Und ja, die sind dann immer ziemlich begehrt und auch schnell weg, die guten Jobs. Beziehungsweise die, ich sag mal, die guten im Sinne von, die ja medizinisch interessant und fordernd sind, weil die meisten von meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen haben auch in der Pflege gearbeitet und würden jetzt natürlich dann gerne, ja, ich sag mal, was anderes machen als jetzt erneut praktisch in diesen Beruf einzusteigen, aus dem teilweise die Leute sehr gerne ausgestiegen sind. Weil man muss ja sagen, man muss das ja auch kritisch beobachten, dass da jetzt Studierende und zig Leute teils unbezahlt ins Gesundheitssystem einberufen werden. Und das wird ja meistens auch noch von denen gemacht, die zuvor jahrelang massiv daran gearbeitet haben, dass der Umbau von Krankenhaus zu Fabrik möglichst schnell voranschreitet. Also so Jens Spahn oder der Söder. Und es ist halt wieder dieser Altruismus, also diese ausgeprägte, selbstlose Nächstenliebe, die halt von Politikerinnen und Politikern instrumentalisiert wird, um dieses System der Elendsverwaltung, muss man fast schon sagen, zu stabilisieren. Ich glaube, dieser Altruismus, das ist auch, der viele Pflegekräfte trotz der unzumutbaren Zustände in den letzten Jahren in ihrem Beruf gehalten hat. Das ist ja auch irgendwie logisch, irgendwer muss ja sich um die Menschen kümmern. Und die Menschen sterben zu lassen, um ein Zeichen gegen Ausbeutung zu setzen, ist ja keine Option. Und das wissen eben auch die, die auf der anderen Seite vom Verhandlungstisch sitzen, wenn es halt zu Tarifverhandlungen kommt und halt eventuell Streiks im Raum stehen. Und deswegen erneut, es ist gerade genau deshalb so wichtig, dass es eine breite öffentliche Unterstützung gibt vom Krankenhauspersonal, wenn die in Arbeitskämpfen sind, weil die einfach nur begrenzte Möglichkeiten haben, diese zu führen.
Okay, was kann man denn jetzt machen als Otto-Normal-Bürger, Person, Sympathisant? Zu Hause bleiben, habe ich gelesen.
Ja, auf jeden Fall flatten the curve. Das ist auf jeden Fall wirklich eine gute Idee, muss man einfach mal sagen. Ich denke, im Momentan sind die Handlungen sehr eingeschränkt, die Möglichkeiten. Wichtig ist eigentlich, neben diesen Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung vom Virus, um so das Krankenhauspersonal zu entlasten, ist es klug, informiert zu bleiben und auch die Informationen zu teilen. Also sich mit Gewerkschaftsinhalten auseinanderzusetzen, sich auseinandersetzen mit den Forderungen. Da gibt es Forderungen, die von Krankenhauspersonal im Kampakt-Magazin veröffentlicht wurden. Ja, einfach informiert bleiben und dann, wenn die Krise vorbei ist, die anstehenden Arbeitskämpfe und aktiv unterstützen, indem man dann auf die Straße geht oder sich auch bei uns im Netzwerk organisiert.
Okay, vielen Dank, Philipp, vom Netzwerk Solidarisches Gesundheitswesen hier in Freiburg. Ihr habt am Montag eine Aktion gestartet und Transpis an der Uniklinik aufgehangen. Vielen Dank.
Wenn man rüberschaut, steht immer noch Fessenheim und Fessenheim im Elsass. Das heißt, das Atomkraftwerk, das allerdings im Sommer diesen Jahres auch Block 2 hier verlieren wird, sprich, da wird es geschlossen. Wir haben trotzdem immer noch ein kleines Häufchen
das Montag für Montag demonstriert und eine Mahnwache hält. Und ich bin jetzt verbunden mit Gustav Rosa. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, hallo.
Jetzt in dieser Zeit ist natürlich das mit Mahnwachen ein bisschen schwierig, aber ich kann mir auch vorstellen, dass in Fessenheim alles schwierig ist. Sprich, was machen die jetzt eigentlich in Fessenheim? Läuft da alles wie geplant, das heißt auf die Schließung von Fessenheim hin, oder gibt's da Schwierigkeiten? Elsass ist ein Hoch-Corona-Gebiet.
Also machen wir es der Reihe nach. Nachdem der Neudorfplatz in Peisach auf behördliche Anweisung für Versammlungen jeder Art gesperrt worden ist, haben wir unsere Mahnwachen trotzdem ohne Unterbrechung als Videokonferenz weitergeführt. Am vergangenen Montag hat die 468. Montagsmahnwache Dreieckland gemeinsam mit der 93. Mahnwache Endingen stattgefunden. Beide Videokonferenzen sind zusammengeschaltet worden und es haben sich auch Mitstreiter aus dem Elsass dazugeschaltet. Diese Kontinuität ist wichtig, weil gerade jetzt im AKW Fessenheim Neuland betreten wird. Die bisherigen betrieblichen Abläufe waren eingeübt und quasi Fließbandarbeit. Die Arbeiten am stillgelegten Reaktor 1 erfordern ganz andere Tätigkeiten, die aus dem gewohnten Rahmen fallen. So gesehen ist die Wahrscheinlichkeit einer Fehlbedienung, also von menschlichem Versagen, um ein Vielfaches größer geworden. Jetzt habe ich heute Vormittag Kontakt ins Elsass gehabt zu einem Mitstreiter und der hat gerade berichtet, dass Bürgermeister Claude Pender und Deputé Eric Stroman behaupten nach wie vor, dass die Stromversorgung in der Region Grand Est voll von der Produktion im AKW Fessenheim abhängig sei. Demgegenüber rechnet das renommierte französische Magazin Capital, das ist ein Pendant zum gleichnamigen deutschen Wirtschaftsmagazin, in seiner letzten Ausgabe vor, und zwar: In der gesamten Region Grand Est besteht ein Bedarf an elektrischer Leistung von 45 Terawatt. Dabei werden dort zurzeit ca. 103 Terawatt produziert. Zieht man die Leistung aus Fessenheim ab, verbleiben immer noch 93 Terawatt, also gut doppelt so viel als Bedarf besteht. Da sieht man die Argumentation der Bürgermeister, die zieht nicht. So, dann gibt es noch weitere Informationen zum AKW Fessenheim. Oder besser gesagt, es gibt zurzeit keine Informationen aus dem AKW bezüglich Corona. Sowohl für die Belegschaft als auch für die sogenannten Wanderarbeiter gelten die allgemeinen Sicherheitsvorschriften wie in ganz Frankreich. Inwiefern so effektive Arbeiten wie Wartung, Unterhalt und Kontrolle der Anlage möglich sind, ist schwer zu beurteilen und muss hinterfragt werden. Und wie gesagt, dazu gibt es keine Informationen offiziell aus dem AKW. Jetzt zur Sicherheit des Atomkraftwerks. Am vergangenen Sonntag wurde Reaktor 2 abrupt, das heißt innerhalb von wenigen Stunden, heruntergefahren. Grund war ein defektes Ventil im Primärkreislauf, also im nuklearen Bereich. Laut Betriebsleitung hat dieses Vorkommnis keine Sicherheitsgefährdung der Bevölkerung dargestellt. Gestern wurde der Reaktor mit einer etwas flacheren, aber immer noch ziemlich steilen Leistungskurve wieder hochgefahren. Solche plötzlichen Aktionen bedeuten für das ermüdete und damit etwas spröde Material des Reaktormantels eine enorme Belastung und damit ein zusätzliches und gemessen am Strombedarf unnötiges Vorgehen. Jetzt wird wieder am obersten Limit gefahren. Wissenschaftler empfehlen bei so alten Anlagen eine Begrenzung auf 80% der maximalen Kapazität. In den Augen der Protestbewegung, aber auch vieler Lokalpolitiker aus Südbaden, wird hier aus purer Machtdemonstration die Sicherheit einer ganzen Region verantwortungslos und ohne Not aufs Spiel gesetzt. Ein Unfall im AKW Fessenheim jetzt würde alle Schlagzeilen bezüglich der Corona-Krise zur Randnotiz werden lassen. Darum fordern die Mahnwache Deichland einmal mehr, abschalten jetzt. So, Konrad, jetzt habe ich dir fast alle Fragen beantwortet, glaube ich, oder?
Ja, das heißt ein bisschen erschlagen schon. Das heißt, die Bürgermeister, die denken oder sagen eigentlich das Gleiche, was sie bisher immer gesagt haben.
So ist es.
Das ist immer notwendig und braucht man also dringend noch für die Region. Sind es irgendwelche Andeutungen, dass man durchaus über den geplanten Abschaltungstermin im Sommer hinweg eventuell weitermachen will? Ich meine, das ist eigentlich fast nicht drin. Inzwischen könnten Sie doch eigentlich akzeptiert haben, dass Fessenheim dicht gemacht werden muss.
Also, akzeptiert haben Sie es nicht. Das sieht man ja an diesen Äußerungen. Aber wir sind auch, zusammen mit unseren Mitstreitern aus dem Elsass, voll überzeugt, dass die Abschaltung am 30. Juni stattfinden wird. Weil so ein Abschaltprozess wird ja von langer Hand vorbereitet und es gibt keine Anzeichen, dass dem nicht so wäre. Zudem bestimmt auch Paris, was da passiert und weniger ein Bürgermeister von Fessenheim. Immerhin, das trägt halt zur Stimmung im Elsass bei und die ist sehr geheizt und dagegen sollte man eigentlich vorgehen, weil es geht auch ohne Atomkraftwerk in Fessenheim. Und das ist so eine schöne Zukunft, die man da aufbauen könnte mit dem neuen Gewerbegebiet, mit der neuen Eisenbahnverbindung. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man in Angriff nehmen könnte und die jetzt hoffentlich nach der Corona-Krise und nach der endgültigen Abschaltung in Angriff genommen werden.
Jetzt hast du gesagt, dass am Sonntag, sprich Wochenende, das Werk erstmal runter und jetzt wieder hochgefahren worden ist. Primärkreislauf, es geht hier um ein Sicherheitsventil. Die Mannschaft, die ist jetzt ausgedünnt, beziehungsweise die wissen, dass es auch dem Ende entgegengeht. Gab es da schon vor kurzem andere Probleme in der Richtung oder ist es jetzt zum ersten Mal, dass sowas passiert?
Also kleinere Unfälle oder Pannen, ja, je nachdem wie man es benennen will, sind nicht mehr veröffentlicht worden. Diese Abschaltung haben auch wir zuerst bemerkt oder zuerst veröffentlicht, weil die ÖDF muss die Produktion ihrer aller Kraftwerke in Frankreich im Internet darstellen. Das ist eine Seite von RTE und da werden wirklich alle Leistungskurven dargestellt mit einer Verspätung von 1 bis 2 Stunden. Also es sind schon aktuelle Werte. Und da ist es uns aufgefallen am Sonntag, dass da runtergefahren wird. Und heute haben wir auch gemerkt, dass das wieder hochfahren begonnen hat. Also wir beobachten das Ganze und also aus dem AKW gibt es da wenig Informationen.
Eine andere Geschichte, es sind ja große Feste geplant gewesen, ich nehme an immer noch, dass sie geplant werden, um den 13. Juni herum, zum Feier von Fessenheims Ende. Ich nehme an, dass diese Feste weiterhin geplant werden, oder ja, was läuft denn da, hast du da eine Ahnung?
Naja, da sind wir voll drin, auch in der Organisation. Also geplant war ein ganz großes Fest, also so wie eine Art Woodstock, dass man über Tage hinweg einem großen Open Air, am besten auf der Rheininsel, das ist dann bei Breisach, im mittleren Einzugsgebiet zwischen Colmar und Freiburg und Offenburg und Basel. Und wir wollten nicht das Ende von Fessenheim feiern, weil das ist immer so ein komischer Ausdruck. Es ist nicht das Ende von Fessenheim, im Gegenteil. Wir wollten das als Versöhnungsfest einläuten, also die neue Zukunft einläuten, die neue Arbeit ohne Atomkraftwerk, also wirklich die unverstrahlte Zukunft in der Region und das kommt auch besser an, weil im Elsass ist die Stimmung wirklich geheizt, so wie wie ein Bürgermeister oder ein Deputé, ein Abgeordneter Stimmung macht gegen die Abschaltung. So nimmt das die Bevölkerung wahr und die ist überzeugt, dass die Lichter ausgehen und das ist total falsch. Wir haben auf der Rheininsel wollten wir ja auch diese große Veranstaltung machen und haben das nicht bekommen, gerade wegen dieser gespannten Atmosphäre im Elsass.
Merci auf jeden Fall.
Okay.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 9. April 2020 zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.